Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Ja, hab viel Zeit, das ist gut. Ich habe viele Seiten. Ja, ich predige ja über Jeremia und es geht über das Formen, sich verändern. Haben wir das nötig? Brauchen wir das? Wollen wir das überhaupt? Und wo ist das nötig? Wie war das damals bei Jeremia mit diesem Formen? Jeremia, ich fange mal kurz an. Jeremia, er predigt, er ist als junger Mann berufen worden von Gott und er predigt und er versucht seine Berufung wirklich auszuleben und er sagt harte Worte. Botschaft ist ganz klar, das Volk Juda soll umkehren zu seinem Gott und er ist Feuer und Flamme, aber Juda, Israel, möchte von dieser Botschaft gar nichts wissen. Du kannst mal erzählen, was du willst, aber das interessiert uns nicht. Wir leben einfach so weiter wie bisher. Jeremia predigt und es geschieht nichts. Scheinbar ist alle Mühe so hoffnungslos. Ja, manchmal denkt er vielleicht verzweifelt drüber nach, ist mal über seinen Auftrag unzufrieden. Er versteht das Volk nicht, er versteht die Oberen des Volkes nicht. Und an der einen und anderen Stelle, wenn ihr, und ich weiß, manche lesen ja momentan auch Jeremia oder haben das sogar auch schon ganz gelesen, Jeremia kommt auch an einen Punkt oder öfters an Punkte, wo er sagt, also Gott, ich verstehe dich nicht. Warum hast du mich? Ich will das gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr, auf gut Deutsch, also auf Neudeutsch gesagt, da steht jetzt so Bibeltext nicht drin, aber könnte man das eigentlich übersetzen? Ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr glauben. Warum passiert das alles? Warum ist das so? Warum versteht keiner Gott? Warum versteht keiner Jeremia? Gott redet öfters zu Jeremia durch Bilder. Wir hatten ja das letzte Mal Jeremia 13 gehabt mit dem Gürtel. Erinnert ihr euch vielleicht daran? Jeremia soll sich einen Gürtel kaufen. Das ist eigentlich ein Bild für etwas. Und er trägt das dann, das ist ein wunderschöner Schmuckgürtel und so weiter. Dann soll er nach Babylon, an den Euphrat und den da vergraben und dann wieder nach Hause und wieder zurück. Und das ist ein Bild. Ein Bild für etwas. Gott mag es, in Bildern zu reden. Warum? Und Jesus redet auch ganz, ganz viel in Bildern. Zum Beispiel macht er die im Johannesevangelium, sagt er 7-mal, ich bin. Ich bin der Hirte, der gute Hirte. Ich bin die Tür. Das sind alles Bilder. Und Jesus redet ganz viel, die Auferstehung, das Leben und so weiter, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus redet ganz viel auch in Gleichnissen, ganz, ganz viele Gleichnisse, gerade bei Matthäus und bei Lukas, viele Gleichnisse redet Jesus. Warum? Ich glaube, Gleichnisse bleiben einfach, Bilder bleiben uns im Gedächtnis hängen. So, also viel, wir mögen ja immer so gerne, ich habe es schon wieder nicht geschafft, beziehungsweise mir fiel nur ein Bild ein, wenn da so vorne an der Tafel, sage ich schon, an der Wand hier mit dem Beamer da was dran geworfen wird, weil wir ein Bild haben und das bleibt uns dann irgendwie besser hängen. Und wenn es nur eine Grafik ist und hier und da und dann sieht man so ein paar Pfeile und das bleibt hängen. Wir denken ganz viel auch in Bildern. Wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahre, also ich bin ja öfters mal unterwegs, auch öfters mal in Holland, dann gucke ich mir zu Hause auf, also ich habe ja keinen Navi, weil ich das doof finde, und ich gucke mir zu Hause auf der Karte an, wo muss ich langfahren, und ich präge mir das Bild ein. Wie sieht das aus? Und nach dem Bild, was ich mir eingeprägt habe, fahre ich dann dahin. Und meistens klappt das auch. Eigentlich fast immer. Ganz selten, dass man mal nachgucken muss. Ja. Und auch also über Bilder, und wir haben jetzt heute wieder ein Bild, Ein schönes Bild, ein bekanntes Bild, was man auch sehr gut auslegen kann. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu sehr ausgelegt, das muss ich jetzt ganz zum Anfang schon sagen. Es ist eigentlich nicht meine Art, zu viel auszulegen. Eigentlich dieser eigentliche Punkt, den lege ich gar nicht so viel, den sage ich gar nicht so groß. Dieser eigentliche Punkt, um das es geht, ist eigentlich, Gott ist souverän. Und das sage ich jetzt gerade zum Anfang. Gott ist souverän. Er muss nicht auf dich hören, er muss nicht auf mich hören, er muss auf keinen Politiker hören, er muss auf keinen Bischof hören, er muss auf keinen Präses von der FEG hören, man muss auf gar keinen hören. Auch nicht auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder von China, Volksrepublik China, man muss auf keinen hören. Wenn Gott was tut, dann tut er das. Und das muss ich nicht erklären. Darum geht es im Eigentlichen. Aber das Bild ist so schön, dass Jeremia hier bekommt, dass ich da noch ein bisschen weiter auslege. Man kann mich noch mehr dazu auslegen. Das möchte ich gleich tun. Und ich möchte den Text lesen, euch vorlesen. Und vorher bete ich aber noch, dass Gott sein Wort an uns segnet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir jetzt auch nochmal in diesem Gottesdienst, an diesem Morgen für dein Wort, für das, dass wir das so reichlich haben, dass wir so viele, viele Seiten in der Bibel haben, dass du reden möchtest, dass du schon so oft geredet hast. Und das bitten wir dich auch für heute Morgen, dass du durch dein Wort zu uns redest. Sei rede du durch deinen Heiligen Geist in unser Gewissen rein, dass wir ermutigt werden, wenn wir Ermutigung brauchen, dass wir vielleicht ermahnt werden, wenn wir das brauchen, und dass wir gestärkt werden für unser Glaubensleben, das auf alle Fälle, da bitten wir dich darum. Herr, rede du zu uns und segne du die Vorbereitung, die ich gemacht habe. Amen. Gut, ich lese uns vor aus Jeremia Kapitel 18. Die Verse 1 bis 10 erstmal, später kommen nochmal zwei Verse, die ich dann extra lese. Erstmal die Verse 1 bis 18, Kapitel 18, 1 bis 10. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Und siehe, er war gerade mit der Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer aus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, aus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich zu bauen und pflanzen zu wollen. Tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Soweit etwas altertümlich die Sprache, aber ich denke, man kann es ganz gut verstehen. Jeremia erlebt hier etwas. Jeremia erlebt etwas. Gott redet und Gott sagt zu ihm, wie heißt es, mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und dort rede ich dann zu dir. Was ganz alltäglich, so ein Töpfer, ich weiß nicht, in Schirmbach haben wir jetzt keinen Töpfer mehr, aber Töpfer waren damals gang und gäbe, denn man brauchte die Gegenstände, die der Töpfer hergestellt hat. Dann sagt Gott, geh in das Haus des Töpfers. dort rede ich. Und er geht dahin und was passiert? Redet Gott? Nein, Gott redet erstmal noch nicht. Das ist ähnlich wie bei dem Gürtel. Erinnert euch, die da waren bei der Predigt, macht das und dann, ja, dann passiert erstmal nichts. Also er geht hin in das Haus des Töpfers, also in die Töpferei, und da wartet er darauf, oh Gott, jetzt, wo redest du? Und er redet erstmal gar nicht. So stelle ich mir das jetzt vor, und dann setzt er sich irgendwie hin und wartet und dann guckt er halt, schaut er dem Töpfer zu, was der so macht, und der ist gerade so einen Topf am Formen. Jetzt gerade den Tonklotz auf die Scheibe und dreht und arbeitet daran. Das dauert ja eine gewisse Zeit, also da redet Gott noch nicht. Und er schaut zu und er sieht, das misslingt. Und dann sagt sich der Töpfer, gut, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Alles wieder zusammen, nochmal durchgeknetet, kräftig, wieder draufgesetzt und macht ein neues Gefäß. Und dann redet Gott. Auch wieder interessant. Der Töpfer legt also das alles da drauf. Erst einmal schaut er zu, genau. Ich habe jetzt, über drei Dinge möchte ich etwas sagen. Das ist das Bild. Ich möchte was sagen über den Ton. Ich möchte was sagen über den Töpfer. Und ich möchte etwas sagen über den Krug. Oder, ja, den Topf. Je nachdem, wie man das so sagt. Also das erste ist der Ton. Also dreiteilig, also das ist typische Predigtmanier, ne? Also der Ton. Ton ist als erstes Mal etwas aus der Erde, ein Bodenschatz. Also wir kennen das in Schönbach ja ganz gut, oberhalb von Bauer Schmidt, Iphigenia, ne? Kennt ihr alle, wart ihr wahrscheinlich schon mal alle, habt ihr mal geguckt, so in die Grube reingeguckt, oder Gustav Heine ist eine Grube, oben Breitscheider Wald sind Gruben und was weiß ich, Langenaubach sind Gruben, überall sind so Tongruben, ne? Kennt ihr? War noch einer mal noch nicht da? Also, da müsst ihr mal hin. Einfach nur, also jetzt aber nicht, wenn die da arbeiten, das darf man nämlich, aber man kann einfach so gucken gehen, ne? Also so, mal so ein bisschen von Weitem, das ist auch ein bisschen doof, ist das. Denn wenn man da lang geht, dann kriegt man so batschige Füße. Das ist wirklich, das ist nicht schön. Einmal so durch so einen Ton Placken da getreten, dann sind die, es ist einfach dreckig alles. Ton. Wer es kennt, der weiß, dass das einfach eine dreckige Angelegenheit ist. Und aus dieser dreckigen Angelegenheit, man tut da noch ein bisschen Wasser dazu, früher hat man noch ein bisschen Sand dazu getan, das war's. Heute macht man noch andere Mineralien dazu. Ton gibt es ja schon viele, Töpferei gibt es ja schon viele tausend Jahre. Man kann wunderschöne Sachen draus machen, Vasen und Töpfe und Fliesen und alles mögliche, schöne Sachen kann man daraus machen. Das gibt schon viele tausend Jahre, tönerne Sachen. Aber Ton ist einfach Ton. Ton ist einfach etwas genommen aus der Erde. Einfach man hat so in die Erde reingegriffen, kann man sagen, und das ist dann, das ist der Ton. Etwas Irdisches. Und das ist ja ein Bild und Gott gebraucht dieses Bild, um das Volk zu symbolisieren, beziehungsweise auch den einzelnen Menschen, den einzelnen Gläubigen. Wir Menschen sind letztendlich nichts anderes wie aus der Erde gegriffen und geformt. Und das gleiche Wort für dieses Formen, was der Töpfer in Jeremia 18 gebraucht, steht auch im Schöpfungsbericht, also ganz am Anfang der Bibel, wo Gott Himmel und Erde gemacht hat und nur den Menschen gemacht hat. Da nimmt er nämlich auch Erde und formt, das gleiche Wort. Er formt den Menschen aus der Erde. Adam, aus der Erde genommen, das ist die Erde. Du bist Erde, ich bin Erde, aus der Erde genommen. Wir sind nicht irgendwie was anderes. Schon im Schöpfungsbericht, also ich lese euch das, ich habe die Verse rausgeschrieben, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. 1. Mose 2 und 1. Mose 3, dann nach dem Stündenfall heißt es dann, denn du bist Erde, und du sollst wieder zu Erde werden. Die Bibel ist immer so gnadenlos, so So ehrlich. Wir sind Erde. Du bist Erde. Ich denke ja immer, dass ich viel, viel mehr bin. In der Schöpfungsgeschichte steht ja auch nicht drin, und Gott hat in der Erde gebuddelt und gesucht und hat dann Goldklumpen gefunden. Ich dachte, oh cool, und da macht er dann Menschen draus, das steht da nicht. So denken wir gerne. Oder Gott buddelt in der Erde und findet da so einen rohen Diamanten und oh cool, und schleift da ein bisschen am Schleifstein rum, bis dann ein wunderbar glitzernder Diamant in tausend Farben, und das ist wunderschön. So. All das steht da nicht. Da steht, aus Erde sind wir genommen. Ton. Genau das Gleiche. Aus der Erde mal kräftig raus. Geht mal zur Tongrube und nehmt euch mal so eine Handvoll mit. Auch wenn es schmutzig ist und dreckig ist. Das sind wir letztendlich. Ne? Mehr nicht. Wir mögen dieses Bild nicht. Gott, Ton ist erstmal ein Rohmaterial und von sich aus einfach nur Dreck, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, so sind wir Menschen. Wir denken immer, wir wären was Besonderes. Wir können bis zum Mond fliegen und wir wollen bis zum Mars nochmal irgendwann fliegen. Wir haben tollste Computer, wir können alle Menschen der Welt überwachen, wir können alle Menschen impfen, wir können überall rumschnüffeln, das können wir alles, wir sind so die Tollsten, wir besiegen die Viren, wir besiegen den Klimawandel, wir können alles. Wir machen alles, wir sind die Tollsten von allen. Ne? Das ist das Denken, was wir so haben. Und Gott sagt, ne, du bist aus Erde gemacht und du wirst wieder zur Erde werden. Das macht mich persönlich ziemlich demütig. Heute Morgen, ich liebe das, sonntags morgens früh aufzustehen. Also sonst in der Woche bin ich gerne am Start, aber sonntags morgens liebe ich das, früh aufzustehen, noch vor Sonnenaufgang am liebsten. Und dann setze ich mich in mein Büro, mache das Rollo wieder hoch und dann sitze ich da und dann schaue ich raus und genieße ich das. Warum? Weil es einfach schön ruhig ist. Und heute Morgen habe ich dann rausgeguckt, das Fenster aufgemacht, kam die schöne Kühle, dann Minusgrade kamen dann da schön rein, aber wunderschön, und die Vögel haben schön gezwitschert und ich war fasziniert, wie schön das alles ist. Und dann habe ich hinten am Himmel habe ich dann ein Flugzeug fliegen sehen und ich dachte, cool. Dann habe ich mir den Vogel angeguckt, habe ich gedacht, hey, viel cooler. Es ist doch viel schöner, ein Vogel als ein Flugzeug. Ein Flugzeug, das ist laut, das ist dreckig, das ist, da muss erstmal tonnenweise Aluminium hergestellt werden und da wird Kerosin verbrannt und das ist einfach nur ein Drecksding letztendlich. Und oben diese Kondensstreifen will auch keiner haben, das sieht auch nicht schön aus und bestimmt auch nicht gut. Und dann sehe ich das kleine Vögelchen, wie das da rumfliegt und wie das pfeift und singt. Und ein anderes Vögelchen hat es vertrieben, hat also das Revier abgesteckt, klar. Da dachte ich, ja cool, Gott macht es einfach viel, viel besser als wir. Gott kann es besser. Wir Menschen schaffen es immer nur, all das mit Bergen von Müll und Krach und so. Und wie anders ist da so die Schöpfung? Schöpfung ist gut, und ja, ich habe noch so drüber nachgedacht, an das letzte Jahr, wusste vorher nie was gewusst von Viren oder so, ne? Vom Immunsystem. Habe ich noch nie was von gehört, also den Namen kannte ich, aber jetzt wissen wir ja alle, was ein Immunsystem ist. Und wie cool das eigentlich alles ist und wie cool alles miteinander aufgebaut ist. Und wir Menschen denken, wir wissen es immer alles besser. Gott sagt, ihr seid wie der Ton, ihr vom Volk Israel, Volk Gottes, ihr seid so stolz auf die Geschichte, auf eure Geschichte, dass ihr euer Leben selbst bestimmt, aber an mich denkt ihr nicht. Ihr denkt vielleicht an Mose und an Josua, ihr denkt an Simson und an König David und König Salomo. Das ist eine tolle Geschichte, die ihr habt. Aber dass ich es eigentlich bin, Gott, der diese Menschen geführt hat und geformt hat, dass es das geworden ist. Mich vergesst ihr. Ich denke da an unsere Kultur, unsere westliche Kultur, unsere Welt, die jetzt durch das Christentum entstanden ist, letztendlich, die Wissenschaft und so weiter, was eigentlich nur entstanden ist, weil wir die Bibel ernst genommen haben. Wir nehmen Gott nicht mehr ernst. Uns gefällt das, was die Wissenschaft gefällt uns, aber dass die ganzen Wissenschaftler der vorigen Jahrhunderte eigentlich nur deswegen Wissenschaft getrieben haben, weil sie sich eben auf die Bibel berufen haben, das vergessen wir. Das vergessen wir immer so gerne. Gott vergessen wir gerne. Der Ton. Wir denken, wir können alles besser. Das ist der Ton. Das zweite ist der Töpfer. Der Töpfer. Erst das gibt dem Ton irgendwie so eine Perspektive. Er nimmt sich den Klumpen und er hat eine Idee, was er aus diesem Klumpenton machen möchte. Aus dieser Erde machen möchte. Gott hat die Idee, was er aus dir machen möchte, aus dem Volk Gottes machen möchte. Gott hat die Idee, was er aus unserer Gemeinde zum Beispiel machen möchte. Gott hat eine Idee, was er aus der ganzen Christenheit machen möchte. Komplett. Er hat etwas, eine Idee und er formt. Er nimmt sich den Ton in die Hand, der Töpfer, und dann knetet er. Er macht ihn sauber. Da sind Verunreinigungen erstmal drin, Steinchen sind da drin. Und dann muss ich es durchkneten und muss es rausholen. Denn wenn das nachher gebrannt wird mit Steinen drin, das reißt. Da sind Luftblasen drin, die müssen rausgeknetet werden. Weil wenn die gebrannt werden mit Ton, dann sprengt es. Wird es gedrückt und bewegt, verändert, sauber gemacht, bis es endlich auf die Scheibe draufkommt und geformt werden kann. Druck wird ausgeübt. Es ist ein wunderschönes Bild. Also ich sage ja, ich mache viel über dieses Bild, erzähle ich. Gott übt einen Druck aus. Und ohne diesen Druck, ohne diese Reinigung, werden wir niemals das, was Gott sich vorgestellt hat. Denn wir sind eigentlich nur ein Klumpen aus der Erde rausgenommen, mit Dreck und allem drinne. Das muss erstmal gereinigt werden. Wir müssen gereinigt werden. Wir denken, wir sind so toll. Nee, wir sind nicht so toll. Wir haben einen Haufen Dreck am Stecken. Wir wollen uns nicht so gerne formen lassen, Druck haben, dass Probleme aufkommen. Eigentlich sind Probleme nichts Schlimmes. Denn durch die Probleme lernt man und wird man reifer. Eigentlich sind Krankheiten, dergleichen Leid, Trauer, ist eigentlich nicht das Schlimmste. Nein, ist nicht das Schlimmste. Wir lernen davon. Und wir werden verändert dadurch. Und wir werden nachher dieser Topf, da komme ich ja gleich noch zu, diese Vase oder was auch immer, wie man das übersetzen möchte. Wir mögen das nicht. Aber wir müssen erstmal gereinigt werden von unserer Hartherzigkeit zum Beispiel, von unserer Rechthaberei. Wir wissen ja alles besser. Wir sind ja viel klüger als alle anderen und viel schöner als alle anderen. Ne? Denken wir wenigstens. Und wir müssen gereinigt werden von dem Stolz in unserem Leben. Wie toll doch unsere Kultur ist und wie toll unser Land ist und wie toll dies ist und wie toll unsere Familie ist und wie toll wir dies können und wie toll wir das können. Nein, wir müssen gereinigt werden. Wir müssen erkennen, wer wir sind und dass Gott uns verändern möchte. Gott, es war ja schön, ich wusste da vorhin, als du diesen Einspieler hattest, das war ein lustiges Lied, was mir vorher schon gezeigt hat. Ich fand das ja lustig. Es geht ja immer so um das Äußere. Nein, möchte Gott was Äußeres verändern? Eigentlich gar nicht so. Das ist zwei, dritt, vier, fünf, zehntrangig. Er möchte uns innerlich verändern, natürlich. Eben, dass wir liebevoller werden, dass wir freigebiger werden, dass wir Menschen annehmen können, wie Gott ihn gedacht hat. All das können wir nämlich von Natur aus gar nicht. Dass wir vergeben können, wo uns einer etwas angetan hat. Es gibt so viele Dinge, wie Gott uns verändern möchte. unser Stolz und unser Eigensinn, unser Ich, wie es Paulus dann nachher nennt, das steht uns oftmals so entgegen. Aber das Innere möchte Gott verändern. Und das Innere ist dann letztendlich auch das, was den Menschen auch schön macht. Es ist egal, ob einer dick ist oder dünn oder groß oder klein, eine gerade Nase, eine krumme Nase, es ist dann alles egal. Die Menschen, die sind schön, die innerlich schön sind, die was ausstrahlen, die eine Aura haben, wie man das so esoterisch sagte, ne? Die etwas, wo man sich gerne mit aufhält in dem Bereich, die einen annehmen, das ist was Schönes. So möchte Gott uns verändern. Und das tut der Töpfer, indem er uns eben knetet und sein Gefäß aus uns macht. Paulus sagt es in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind sein Werk, wir sind sein Eigentum, Volk des Eigentums, wir gehören Gott. Wie kann der Ton dann sagen, nö, ich möchte mich nicht verformen lassen von dir, Gott. Geht das? Wir tun es. Das Volk Israel, das Volk Juda hat es damals getan. Wir tun es heute auch oft. Nee. Also an dem Punkt, da musst du mir jetzt nicht kommen. Also ich bleibe bei meinem Stolz, ich bleibe bei meinem Neid schon. Also nicht, oder bei meiner Rechthaberei. Nein, Gott möchte uns verändern. Wir sind sein Eigentum. So steht es da. Und so möchte er, dass wir uns auch verändern lassen. Der Herr ist souverän. Er kann es tun. Und er tut es auch. Gott macht etwas aus seinem Volk, aus den Gläubigen, aus diesem Tonklumpen. Er formt etwas. Nun, was formt er? Er formt ein Gefäß. Er könnte auch was anderes machen. Er könnte ja eine schöne Statue formen. Könnte man auch, gibt es ja auch aus Ton. Ein schönes Bild, das ist eine schöne Figur. Vielleicht ein Pferd oder einfach, keine Ahnung was. Eine schöne Figur. Nein, nicht etwa so ein Luxusgegenstand, der entsteht, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Ein wichtiger Gebrauchsgegenstand, ein lebensnotwendiger, wenigstens in der damaligen Zeit, lebensnotwendiger Gebrauchsgegenstand, der wird geformt. Den will Gott formen. Und den formt er auch. Auch wenn das manchmal nicht gelingt, dann formt er neu, das haben wir ja gehört. Also er macht einen Topf. Also ich habe es mal mit Topf hier. Die Bibelübersetzungen machen das ein bisschen anders immer. Ich habe hier mit dem Topf. Passt immer so schön mit dem Töpfer, ne? Töpfer macht einen Topf. Ja, es wird ein nützliches Gefäß hergestellt. Ohne so nützliche Gefäße, ohne so Töpfe, konnte man viele Dinge gar nicht aufbewahren. Viele Dinge wie Wein oder wie Öl und sowas, ne? Auch Wasser wurde oft mit Tonkrügen geholt und dann aufbewahrt. Und transportiert, gelagert. Krüge, Töpfe, Tassen, Vasen, alles sind aus Ton gemacht. Alles wird aus Ton hergestellt, diese Gefäße. Und ein Gefäß erfüllt seinen Zweck, wenn es sich füllen lässt, auf der einen Seite, also kein Loch hat, unbrauchbar ist. Und wenn es das, womit es gefüllt ist, auch wieder weitergibt. Das ist ganz wichtig. Das brauche ich keinen Topf, sonst kann ich mir auch so eine Figur, so ein Kaninchen oder so aus Ton machen. Das sieht auch hübsch aus. Kann man sich auch irgendwo hinstellen. Wir haben jetzt kein Kaninchen hier. Gibt es ja auch so manche Deko-Sachen. Ja. Gott formt sein Volk Israel, um daraus ein Gefäß zu machen, ein Gefäß des Segens. Ich habe das schon mal gesagt. Israel sollte ein Segen sein. In dem Segen vom Abraham, 1. Mose Kapitel 12, da heißt es ja, soll es ein Segen sein für die ganze Welt letztendlich. In dir sollen gesegnet werden alle Menschen auf der Welt. Letztendlich ist das dann auch passiert in Jesus Christus. Aber eigentlich sollte es über das Volk Israel geschehen. Ein Gefäß des Segens sollte Israel sein. Jeremia, der Einzelne, soll auch ein Gefäß des Segens sein. Jeremia ist ein Gefäß des Segens. Wie? Dadurch, dass er das Wort, was er von Gott hört, was Gott ihm sagt, sag es bitte weiter, dass er das weiter sagt. Dass er das tut. So ist er ein Segen geworden. Wie werden wir ein Segen? Wie ist unsere Gemeinde ein Segen? Eine Frage. Nimm die mal mit nach Hause. Wie bist du ein Segen für andere? Ein Topf ist nicht ein Selbstzweck. Ein Topf ist ein Gebrauchsgegenstand, den der Töpfer wahrscheinlich dann gebrauchen möchte, um etwas weiterzugeben, den Segen. Das Wasser, wie auch immer, der ist gerade mal im Bild gesprochen. So, ne? Das weitergegeben, der Segen. Wo und wie gibst du den Segen weiter? Das kannst du weitergeben durch Gespräche, das kannst du weitergeben durch Gebete. Du kannst ein Segensträger sein, dadurch, dass du einfach Barmherzigkeit übst. Du kannst ein Segensträger sein, dass du kranke Menschen besuchst. Du kannst ein Segensträger sein in so vielen Bereichen, dass du einfach da hilfst, wo Not am Mann ist und so weiter. Dass du jemanden in den Arm nimmst, der einfach trauert. Oder du kannst ein Segensträger sein, dass du jemanden von Jesus Christus erzählst, der Jesus noch nicht kennt. Dass du jemanden aus der Bibel etwas erzählst und ihm so hilfst, dass er einfach den Weg Gottes mehr erkennt, den Willen Gottes erkennt. Was da drin aufbewahrt wurde früher, Wasser, Wein und Öl, habe ich mir aufgeschrieben, das waren damals Kostbarkeiten, Lebensnotwendigkeiten. Der Segen ist lebensnotwendig. Ohne den Segen werden wir einfach nicht überleben. Und noch ein Gedanke, der Topf ist so groß, wie der Töpfer ihn gemacht hat. Und das reicht. Wenn du nur ein kleiner Topf bist, dann bist du nur ein kleiner Topf. Und wenn du ein großer Topf bist, dann bist du ein großer Topf und dann kann auch viel in dich rein und du kannst viel weitergeben. Aber wenn du ein großer Topf bist und immer nur so ein bisschen drin steht oder fast gar nichts drin steht, dann verfehlst du dein Ziel natürlich auch. Gott macht das so, wie er das möchte. Und wenn er sagt, du, ich möchte, Peter, dass du nur ein kleiner Topf bist, dann kannst du sagen, okay, dann bin ich nur ein kleiner Topf. Sonst der Hartmut ist ein viel größerer Topf, der kann viel mehr Menschen segnen, weiß ich nicht. Okay, ich muss mich aber zufrieden geben und nicht immer hinterherrennen und denken, ich kann es doch nicht und ich sich selber immer was vormachen. Jeremia beobachtet den Töpfer und der Topf missriet dem Töpfer unter seinen Händen. Und dann heißt es da, nicht er tat den Tontopf weg, sondern er bereitete aus diesem nicht gelungenen Topf einen neuen. Gott schmeißt nicht weg. Was er einmal auf die Scheibe gelegt hat, was er sich einmal ausgewählt hat, daran hält er fest. Auch wenn er viel knetet und wenn er es nochmal zusammenrollt und nochmal neu da drauf auf die Scheibe und vielleicht nochmal. Wir sehen das im Volk Israel. Und das ist ja ein Bild letztendlich, das eigentliche Bild ist ja, dass Israel zusammengerollt wird und ab ins babylonische Exil. Nebukadnezar, ab, weg. 70 Jahre oder in verschiedenen Wellen unterschiedlich lang, weg erstmal. Und dann kommt es wieder. Und dann formt Gott wieder neu. Ja, bei dem Volk Juda. Gut, ich habe mir noch überlegt, wie kann das eigentlich sein, dass Gott etwas tut und das gerät dann nicht. Das gelingt ihm nicht. Wie kann das eigentlich sein? Ist euch das auch aufgefallen? Also ist das Bild für Gott, der Töpfer? Und der formt und formt und formt und das gelingt ihm einfach nicht. So komisch, oder? Gott ist doch Gott, er ist ja nicht vollkommen, kann er nicht machen, was er will? Ja, kann er schon, aber manchmal gelingt es nicht. Warum gelingt es nicht? Liegt es an Gott, an dem Töpfer? Nee, der Töpfer, der ist perfekt. Er ist ein perfekter Töpfer. Das liegt am Ton. An uns, wenn es nicht gelingt. Dazu lese ich uns noch die Verse 11 und 12 vor aus Jeremia 18. Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr. Siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch vor und plane einen Anschlag gegen euch. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Also Gott ruft auf zur Umkehr. Und jetzt kommt der Ton, Vers 12. Aber sie sagen, es ist umsonst. Wir wollen vielmehr unsere Gedanken nachgehen und jeder kann nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Genau so sagen die das. Wie? Wie bitte? Wir wollen auch unseren Gedanken nachgehen, nach der Verstocktheit unseres bösen Herzens handeln? Das sagen die. Ja, das liegt an uns. Wenn wir da drinnen bleiben, dann gelingt das nicht. Dann gelingt auch dem besten Töpfer das nicht. Aber er schmeißt den Klumpen nicht weg. Und ich finde das auch so unwahrscheinlich tröstlich. Auch wenn unser Leben vielleicht nicht immer gelingt und an der einen oder anderen Stelle richtig Schiffbruch erleidet, kann ja passieren, weil wir einfach aus unserem Ich hier, aus unserem alten Menschen da nicht rauskommen richtig. Gott schmeißt dich nicht weg. Gott nimmt dich vielleicht wieder und formt dich nochmal durch und zieht dann nochmal irgendwas raus und macht nochmal. Aber er wirft den Klumpen, er wirft dich nicht weg, niemals. Und das finde ich so unwahrscheinlich tröstlich, auch gerade an diesem Vers oder an diesem Beispiel, ja, diesem Gleichnis, diesem Bild. Ja, er wirft es nicht weg. Gott ist der Töpfer, er handelt souverän. Er darf das, er macht keine Fehler. Manchmal wird es zusammengerollt, Jeremia versteht es nicht. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, wir verstehen es nicht. Aber wir können sicher sein, Gott arbeitet. Und er darf arbeiten. Ja. Israel ist, ich lese jetzt mal den letzten Satz jetzt vor hier, so Israel ist nie wieder so groß und stark geworden wie zur Zeit von König David, aber in diesem Volk ließ Gott seinem Sohn Jesus Christus zur Welt kommen. Israel bleibt sein Gefäß des Segens. Und dann heißt es nachher im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 22, denn das Heil kommt aus den Juden. Gehört? Das Heil kommt aus den Juden, sagt Jesus. Er selber, der Sohn Gottes. Gott hat diesen Klumpen, das ist nicht geraten, weil er der Ton nicht wollte. Aber aus diesen Klumpen wird doch noch etwas. Warum? Weil es Jesus Christus daraus geboren ist. Okay, ich hatte vier Sachen gehabt, die sage ich noch mal kurz und dann sagst du was dann noch? Oder? Nee. Dann singen wir oder hören wir zwei Lieder. Also, ich habe was gesagt über den Ton. Wir sind aus Erde gemacht. Also, du und ich, wir sind aus Erde gemacht. Wir sind nicht Diamanten, die man mal schön schleift. Nein, wir sind Erde. Wir sind zum Gebrauch gemacht. Wir sind nicht für die Vitrine. Du bist nicht für die Vitrine gemacht. Es ist schön, wenn du aussiehst wie für die Vitrine. Gönnen wir das uns. Klar, aber das, was in der Vitrine drin steht, das muss man auch gebrauchen. Vielleicht hast du irgend so ein altes Erbstück oder so, ne? Das stellst du in die Vitrine. Gebrauch es doch einfach. Ist viel schöner. Also wir sind aus Ton gemacht, aus Erde. Wir sollen nicht überheblich sein. Dann habe ich was gesagt über den Töpfer. Er formt sein Volk. Ja, er formt. Er knetet sein Volk und jeden Einzelnen. Und er möchte uns innerlich verändern, dass wir durch seinen Geist verändern lassen, dass sein Geist in uns Frucht wirkt. Ne? Frucht des Geistes aus dem Galater 5, 22, glaube ich. Ne? So, und dann habe ich was gesagt über den Topf. Das ist ein geformtes Gefäß. Es hat nicht einen Selbstzweck, sondern Es soll zum Segen sein für andere Menschen. Du sollst zum Segen sein, unsere Gemeinde soll zum Segen sein, die Christenheit, der Bund der freien evangelischen Gemeinden soll zum Segen sein. Alles das soll zum Segen sein. Immer wieder, und das können wir uns überlegen, wo sind wir denn ein Segen? Und wollen wir uns wirklich da so gebrauchen lassen? Ja, und ich hatte geschlossen dann mit, manches Mal missrät auch etwas, und das liegt nicht an Gott, das liegt dann an uns. Aber Gott schmeißt uns nicht weg, auch wenn etwas nicht gelingt. Du kannst in die tiefste Sünde fallen. Dein Leben kann völlig gegen die Wand fahren. Gott wirft dich nicht weg. Gott nimmt dich, knetet dich nochmal durch und formt wieder. Gott lässt uns nicht alleine. Das ist schön. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Römer 8. Ne? Singen wir, hören wir so oft. Wunderschöner Vers. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Johannes 10. Heilsgewissheit. Gut, wir hören jetzt noch auf zwei Lieder.